Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion. Heute die Ausgabe vom 26. Juli 2018 am Mikrofon Mirko Olosztierk-Brahms. Heute haben wir ein Gespräch mit Michael Labres, der heute die Mood-Tour zu Gast hat oder der gemeinsam mit anderen vom Verein Schwerelos und von den Räumen für Kunst und Therapie die Mood-Tour hier in Freiburg begleitet. Und später noch einige Gedanken zu dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von Dienstag. Da wurde zum Thema Fixierungen wurde ein Urteil gesprochen. Fixierungen jetzt nur noch unter Richter Zustimmung bzw. Anordnung. Ja. Und dann noch einige Hinweise und einiges an Musik. Zum Beispiel, wie wir jetzt gerade im Hintergrund hören, Super Dirt hoch 2 und später noch Daniel Mackler mit Bullshit. Und dann hätte ich noch Lava Lava da. Lava Lava habe ich vor Jahren mal in Tübingen gesehen. Auch ein DIY-unabhängiges Projekt aus den Staaten. Ja, die ganze Musik ist GEMA-frei und die Sendung kann später auf vielfalter.podspot.de nachgehört werden. Kontakt könnt ihr aufnehmen unter zwischendenwelten@web.de per E-Mail oder aber per Post an Vielfalter im Gruppenradio CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Ja, dann viel Spaß bei der kommenden Stunde. Das ist der vierte und letzte Donnerstag des Monats. Das ist die Zeit, in der die Sendung live on air geht hier bei Radio Dreieckland um 16 Uhr. Donnerstag, der vierte und der letzte Donnerstag im Monat bei 5 Donnerstagen. Das haben wir im August dann wieder. Und diese Sendung ist vorproduziert, weil ich es wieder mal nicht schaffe, aus den verschiedensten Gründen, heute um 16 Uhr persönlich im Studio zu sein. Deshalb, ihr braucht nicht anzurufen, aber gerne mal schreiben an zwischendenwelten@web.de. Viel Spaß bei der Sendung. Ich freue mich auf Kommentare auch auf vielfalter.podspot.de zu dieser Sendung und zu anderen Beiträgen. Bis bald und wer mitmachen möchte, einfach melden. Ich suche Verstärkung und MitstreiterInnen. Bis bald. Ciao. Na, was heißt ciao? Bis bald und viel Spaß beim Hören. We'll be right back. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Michael Labres.
Ja, Michael Labres, ich bin Schauspieler und Theaterleiter und Musiker und im Vorstand von unserem Verein Schwerelos e.V. Wir machen soziokulturelle Projekte und die zeichnen sich dadurch aus, dass wir Menschen am sozialen Rand abholen und Angebote machen, die kostenfrei sind in verschiedenen Sparten von Kunst, Theater, Musik und viel mehr handwerklichen Sachen und sind in den verschiedensten Einrichtungen des Sozialpsychiatrischen Verbundes verortet und haben unsere eigenen Räumlichkeiten im kleinen Eschholzweg 5 im Stühlinger.
Genau, kleinen Eschholzweg 5 ist um die Ecke von der Haltestelle Eschholzstraße mit diversen Straßenbahnen und dem 14er Bus zu erreichen.
Ja, so ist es.
Genau. Ich rufe dich jetzt an, weil am Donnerstag, also wenn ihr das hört, heute am 26.07.2018 findet ein Ereignis statt, an dem ihr euch beteiligt. Die sogenannte Mut-Tour macht Station in Freiburg und ihr habt da auch eine Rolle. Kannst du kurz über die Mut-Tour und eure Beteiligung was sagen?
Genau, also die Mut-Tour ist eine, die es seit einigen Jahren gibt. Die findet bundesweit statt gegen Depression und um das Thema Depression öffentlich zu machen. Was heißt gegen Depression? Um das Thema Depression öffentlich zu machen. Und die besteht darin, dass eine Organisation sich von Betroffenen sich mit Tandems durch ganz Deutschland an verschiedenen Plätzen, an verschiedenen Städten treffen und dort vor mit Einrichtungen quasi mit Institutionen zusammen einen Tag gestalten oder ein paar Stunden gestalten und das Thema präsent zu machen mit einschlägigen Einrichtungen, die sich dort eben präsentieren. Und genau, in dem Fall sind sie heute bei uns. Die ganze Sache fängt um 14 Uhr an. Kurz nach 14 Uhr wird eine Fahrradgruppe die Leute abholen in St. Georgen bei Freiburg und sie zu uns geleiten. Und währenddessen wird schon der Chor der Lebenskünstler spielen. Und genau, und dann werden verschiedene Infostände aufgestellt von den verschiedenen Einrichtungen des Sozialpsychiatrischen Verbundes, die das Thema einfach transparent machen wollen und Menschen erreichen wollen, die sich da eben informieren können über die große Palette an Einrichtungen, Initiativen, die das zum Thema haben.
Wenn du von Sozialpsychiatrischen Verbund sprichst, meinst du wahrscheinlich den Gemeindepsychiatrischen Verbund?
Höchstwahrscheinlich meine
und, ich. Und bei euch ist dann wirklich in den Räumlichkeiten oder am kleinen Eschholzweg?
Genau, wir sind jetzt in dem Sinne nicht der Veranstalter. Wir stellen für die Mut-Tour unsere Räumlichkeiten zur Verfügung. Und das finden wir aber sehr passend, passt zu unseren eigenen Aktivitäten und wollen das eben auch kulturell ein bisschen gestalten.
Genau. Mhm. Naja, wir hatten im Vorgespräch ja schon mal erwähnt, dass ich da durchaus skeptisch bin, was solche Veranstaltungen sind, die eine sogenannte psychische Erkrankung promoten wollen, weil ich immer die Befürchtung habe, dass es da nicht nur darum geht, den Leuten Handwerkszeugs an die Hand zu geben, um selbstbestimmt mit ihren Problemen klarzukommen, sondern eben, dass Probleme pathologisiert werden, dass eben die Depression als Krankheit etabliert wird und das Ergebnis dann eine Behandlung, möglichst mit Medikamenten sein soll. Seitdem die Depression promotet wird, ist ja auch die Anzahl an Diagnosen und Behandlungen drastisch gestiegen. Wie stellst du dich zu dem Vorwurf, dass sich Initiativen wie eure instrumentalisieren lassen für eine Werbekampagne der Pharmaindustrie, um es mal grob und ganz böse zu sagen?
Dann würde ich einfach sagen, dass uns das zum einen so nicht bewusst ist, dass wir uns instrumentalisieren lassen sollen oder würden, weil wir ja das aus eigener Initiative machen und quasi das ist ja geht die aus es geht ja aus von einer Selbsthilfegruppe, kann man sagen, die sich die viel solidarischen also Solidarität erfährt und die eben gemeinsam diese Tour organisieren, um eben auch aktiv als sportliche Truppe damit unterwegs sind und die sich quasi über Umwege über die Diakonie dann bei uns gemeldet haben, weil sie auf der Suche nach Räumen waren, um das publik zu machen. Das heißt, es ist eigentlich eine selbstorganisierte Geschichte, wo ich jetzt nicht erkennen kann, dass es die Pharmaindustrie da im Hintergrund agiert. Aber vielleicht spielt es natürlich, so wie das ja oft ist, bei Themen, die mit Stigmatisierung zu tun haben, quasi denen auch in der Pharmaindustrie auch in die Hände sozusagen, weil genau, sobald man das Thema publik macht, kann man damit auch Geschäfte machen, sozusagen. Ne? Mhm. Das ist quasi, das, ohne es zu wollen, wäscht da eine Hand die andere und wie gesagt, also glaube ich auch ein bisschen ein Teufelskreislauf. Das habe ich auch in meinem BZ-Interview auch versucht deutlich zu machen und darauf hinzuweisen, dass nach meinem Eindruck das einfach ein gesellschaftsimmanentes Problem ist. Sobald eine Randgruppe sich outet, sich darstellt, wird es gleichzeitig auch zum Problem, weil man sich eben stigmatisiert und damit auch ja, so einen Stempel aufsetzt und damit macht man sich nicht unbedingt leichter. Deswegen ist es verständlich, dass man so ein Thema, dass es schwer ist, so ein Thema, sage ich jetzt mal, auch überspitzt sexy und attraktiv irgendwie zu verpacken und damit möglichst viele Leute zu begeistern und zu erreichen, was ja scheinbar sein muss, damit immer irgendwie Interesse an irgendeinem Thema hat.
Wenn allerdings jetzt ein Chefarzt von dem ZFB Emmendingen auftaucht, dann sieht das ja nicht unbedingt nach Selbsthilfe aus, oder?
Das ist unter anderem ein Gast, darf mich jetzt aber nicht fragen, wie der jetzt zu uns gekommen ist und wer den organisiert hat, das kann ich jetzt selber gar nicht sagen. Ich weiß nur, das könnte sein, dass es über die Sternwaldstraße, die Räume für Kunst und Therapie auch, der Kontakt zustande gekommen ist. Und ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, dass verschiedene Organisationen und verschiedene Stimmen sozusagen sich da zeigen und diese unterschiedlichen Ansätze oder ja mit dem Thema diese Palette an Unterschiedlichkeiten auch darstellen. Und klar, wäre eine Anregung auch zu sagen, ja, lass uns doch auch in eine Diskussion kommen und um da auch ein bisschen Kritik auch zu üben. Oder ich weiß ja persönlich nicht, wer der ist, der vom ZFB, also ich kenne ihn ja persönlich nicht und ich weiß jetzt auch nicht, was der dann auch zu sagen hat, da bin ich selber auch gespannt drauf. Ich finde es einfach auch dann, also wir bieten ja damit den Rahmen auch für uns selber und für die Initiativen und auch für ein Publikum, sich sowas auch mal anzuhören. Ne? In der Öffentlichkeit erfährt er da wenig, wie dann so ein ZFB auch funktioniert oder was das überhaupt ist. Also von dem her ist es, kann das auch eine öffentliche Diskussion anregen oder überhaupt zu informieren.
Jetzt habe ich noch mal ganz kurz zwei Fragen. Also die erste ist noch mal nach der Selbsthilfegruppe, die das Ganze initiiert hat. Was weißt du über die?
Da weiß ich ehrlich gesagt selber nicht viel. Das kann man auf der Mood-Tour Homepage, das ist ganz einfach mood-tour.de ist es, soviel ich weiß. Das kann man unter dem Begriff Mood-Tour einfach finden und da sind alle Informationen darüber, wann die sich gegründet haben und was die für Ziele verfolgen, wer sie sind. Finde ich eigentlich ganz spannend, habe mir selber aber noch nicht so viel Zeit genommen, da drauf zu gucken. Ich bin da jetzt nur sozusagen, stelle mich zur Verfügung, um das Thema so an die Öffentlichkeit zu bringen, unsere Veranstaltung zu bewerben.
Und die zweite Frage ist nochmal, wann geht das los bei euch? Was passiert direkt vom Programm? Und
genau, also um 14 Uhr geht das Ganze los. Dann gibt es eine Begrüßung durch uns, durch den Vorstand von Schwerelos. Dann gibt es um 14.30 Uhr Musik bis ca. 15.30 Uhr und da gibt es auch noch ein Grußwort von diesem Eberhard Hof, Chefarzt im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. Um 15 Uhr wird es sein und dann kommt der Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach um 16 Uhr. Und genau, und dann wird von unserer Seite eine Schattenriss-Malaktion stattfinden, wo wir diese Muttour-Leute mit Fahrrad quasi auf eine große Leinwand einen Schatten werfen und der Schattenriss nachgezeichnet wird und dann kann das bunt ausgestaltet werden. So eine Mitmachaktion. Genau, und am Schluss ist dann gute Frage, wann das ist, ich glaube um 16.15 Uhr, ist die Theaterperformance Roffel, das heißt Rolling on Floor Laughing von Schwerelos, von meiner Kollegin, die das initiiert hat, gemeinsam mit dem Martin Schley und einer Tanzgruppe, der Tanzgruppe Strandgut aus Basel, wo auch Gehbehinderte mitwirken, also so eine Straßenperformance ist es eigentlich.
Das Ganze ab 14 Uhr am kleinen Eschholzweg und geht dann bis 17 oder 18 Uhr?
Genau, bis 17 Uhr. 17 Uhr ist okay. Schluss.
Das heißt, die Menschen, die das jetzt in der Vielfalter-Sendung hören, die haben schlechte Karten, aber fürs Morgenradio reicht's noch. Okay, dann Michael, dir erstmal herzlichen Dank für die Bereitschaft, heute Abend noch das Interview zu führen oder dich interviewen zu lassen. Heute Abend, das ist aufgenommen worden am 25.07. nach 21 Uhr, weil ich bin leider morgen verhindert. Ich bin gar nicht in Freiburg, deshalb muss diese Sendung vorproduziert werden. Okay, vielen, vielen Dank.
Ich danke auch.
Und dann bis bald. Ich werde dich wahrscheinlich im Nachklapp nochmal fragen, wie es war. Und gib dir eventuell noch die Hausaufgabe, sich mal eigenständig um die Kritik an der Deutschen Depressionsliga und an der Deutschen Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu kümmern. Da gibt es schwer zu finden im Netz, aber immerhin doch einige kritische Stimmen, was deren Kampagnen und Aktivitäten angeht, damit man das nächste Mal nicht ganz so blauäugig da reingeht und vielleicht auch mit eigener Kritik kommen kann.
Ich kann nur anmerken, es wird ja auch Selbsthilfe mit Köpfchen da vertreten sein und also unter den verschiedenen Initiativen. Also von dem her bin ich auch ganz gespannt. Ist es für mich selber eben auch eine informative Veranstaltung, um zu sehen, was die eigentlich vertreten oder ja, wie die zu dem Ganzen stehen, weil man ja natürlich bei so einer Veranstaltung ins Gespräch kommt.
Selbsthilfe mit Köpfchen ist eine, man kann schon sagen, eine Selbsthilfeorganisation, nicht nur eine Selbsthilfegruppe, weil bei Selbsthilfe mit Köpfchen sich verschiedenste Gruppen unter einem Dach versammelt haben, also diagnosespezifisch. Unter anderem, die findet man auch unter SMKEV im Netz, Selbsthilfe mit Köpfchen, und das ist eben eine Selbsthilfegruppe von Psychiatriepatienten oder von Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Alles Nähere findet ihr unter anderem dann auch über das Selbsthilfebüro, das ihr am Treffpunkt am Schwabentoring 2 finden könnt. Okay, mal jetzt so viel an Seiteninformationen. Ihr könnt euch natürlich gerne nochmal an mich wenden. Unter zwischendenwelten@web.de kann ich euch die Infos zuschicken und manche Sachen werde ich auch dann auf vielfalter.potspot.de verlinken. Vielfalter.potspot.de, das ist die Internetseite, auf der ihr diese Radiosendung und andere vorige und spätere Radiosendungen als Podcast hören könnt. Nochmal vielen Dank, Michael.
Ja, gerne.
Und dann bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Ja, ciao.
They tell me my problem's genetic. I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles.
Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal and added another new pill. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They put me inside a straitjacket. They locked me inside of a cage. They inject me with Haldol to calm me, yet wonder why I'm full of rage. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They give me a shrink I can talk to, but she is just spiritually dead. She only repeats the same question. Are you still taking your meds? Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They force-fed me Efall or Tory, but he is sadistic and gross. I asked them about Peter Bragan. They replied by increasing my dose. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. Their studies are so scientific and based on assiduous work, but they don't share their affiliations with Lilly and Janssen and Merck. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. They absolve all of my traumatizers, the horrors that they did to me. They tell me to put it behind me and say that I need ECT. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds. They tell me that's just my delusion, an illness that lives in my head. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles.
Das war Daniel Mackler mit dem Bullshit-Song. Seine Seite im Internet ist wildtruth.net.
Sie werden millionenfach verschrieben und millionenfach geschluckt. Tabletten gegen Depressionen, vor allem die modernen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Aber oft werden sie auch zu schnell verschrieben. Und wer ein solches Antidepressivum wieder absetzen will, wird möglicherweise kränker als vorher. Ein Problem, von dem kaum jemand weiß und das selbst Ärzte unterschätzen.
Ja, das ist zu hören, wenn ich die Seite Depression-Heute aufrufe. Da geht nämlich gleich ein kleiner Film los. Ein Film vom NDR über Abhängigkeit von Antidepressiva. Die Seite Depression-Heute bietet unabhängige Informationen zu Antidepressiva und zum Thema Depression im Allgemeinen. Und wird gestaltet von Dr. Peter Ansari und Sabine Ansari, von den Machern des Buches Unglück auf Rezept. eine kritische Seite zum Thema Depression. Am Dienstag, den 24.07.2018, hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil veröffentlicht, eine Entscheidung, ob es verfassungskonform ist, wenn psychiatrische Fixierungen in Baden-Württemberg und Bayern vorgenommen werden, obwohl dazu nichts im Gesetz steht. Auf der Seite zwangspsychiatrie.de, die wird in Berlin gestaltet von Menschen der Irrenoffensive, und die haben sehr schnell eine Stellungnahme veröffentlicht am 24. Juli. Heute wurde die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes veröffentlicht, ob es verfassungskonform ist, wenn psychiatrische Fixierungen in Baden-Württemberg und Bayern vorgenommen werden, obwohl dazu nichts im Gesetz steht. Wiederum hat das Bundesverfassungsgericht die Bedeutung der Menschenrechte verkannt und das Folterverbot ignoriert, obwohl das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, der UN-Sonderberichterstatter über Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe sowie das UN-Komitee für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in ihren Berichten psychiatrische Zwangsbehandlung als unzulässig oder sogar als Folter bezeichnet haben. Es ist nur ein schaler Sieg, dass zwar den Beschwerdeführenden Recht gegeben wurde und bis 30. Juni 2019 die entsprechenden Gesetze in Baden-Württemberg und Bayern geändert werden müssen. Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts dafür, warum in der Zeit bis 30. Juni 2019 trotzdem weiter fixiert werden darf, ist allerdings schlicht zynisch. Sonst entstünde eine Schutzlücke. Wie in seiner übergeschnappten Entscheidung, schreibt die Seite zwangspsychiatrie.de, also wie in seiner übergeschnappten Entscheidung am 26.07.2016 hat das Bundesverfassungsgericht Unrecht zu Recht uminterpretiert, diesmal unter dem Vorwand einer unendlich streckbaren Verhältnismäßigkeit, mit der sich offenbar alles rechtfertigen lässt und sowieso auch im Nachhinein, wie das Bundesverfassungsgericht extra ausführt. Eine entsprechende Gesetzgebung wird im Handumdrehen die bisherigen Verhältnisse wiederherstellen, auch wenn dann damit mehr Schreibarbeit verbunden sein wird. Ja, soweit mal ein Auszug. Könnt ihr nachlesen auf zwangspsychiatrie.de unter dem Titel BVERFG, also BVERFG, versucht den Tiger zu reiten. Könnt auch auf zwangspsychiatrie.de gehen und einfach nach unten scrollen. Das Bundesverfassungsgericht wurde angerufen von unter anderem einem Menschen, der stundenlang in Fixierung gehalten wurde und der sich eben bis zum Bundesverfassungsgericht durchgeklagt hat, um nachzuweisen, dass diese Fixierung, diese stundenlange Fixierung unrechtmäßig war. Insgesamt wurde über zwei Fälle verhandelt, ein Fall in Bayern, ein Fall in Baden-Württemberg. Deshalb wird auch in der Entscheidung auf Bayern und Baden-Württemberg im Einzelnen eingegangen. Und in beiden Ländern sind die Gesetze unzureichend. In Baden-Württemberg das relativ frisch verabschiedete PsychKHG und auch das jetzt gerade in Bayern verabschiedete PsychKHG, die sind beide, was das Thema Fixierungen angeht, noch nachbesserungsbedürftig in den Augen des Gerichtes. Und beide Länder haben jetzt ein Jahr Zeit, solche Nachbesserungen vorzunehmen. Die Entscheidung, dass ein Richter angehört werden muss, dass ein Richter entscheiden muss, ob fixiert wird oder auch nicht, oder eine Fixierung anordnen muss, ist natürlich erstmal als kleiner Erfolg zu sehen. Andererseits wissen wir ja aus Erfahrung bei den Unterbringungen, dass ein Richter sich meist auch an den Wünschen der Behandler orientiert. Eben ein Richter hat ja auch von Berufsseite her wenig Erfahrung und Ahnung, was jetzt medizinische Sichtweisen angeht. Und viele Richter reden sich darauf hinaus, zu sagen, okay, der Psychiater hat Ahnung, er weiß, worum es geht und ich muss ihm glauben und vertrauen. Naja, wie auch immer. Andere Leute sprechen von Filz, zwischen Justiz und Psychiatrie. Und es gibt da einige gruselige Geschichten. Also, dass dieses Urteil ein Grund zum Feiern ist, wage ich zu bezweifeln. Wir können in verschiedenen sozialen Medien dann auch Reaktionen lesen. Zum Beispiel auf Facebook gibt es eine Gruppe von psychiatrisch Pflegenden. Da wird dann lautstark nach mehr Personal in der Psychiatrie gerufen und wird lautstark auch davon gesprochen, dass das Gericht unrealistisch ist und dass die Situation der Behandelnden und Pflegenden zu prekär sei, also dass die unter der Drohung von Gewalt durch der von ihnen eingesperrten und behandelten Leute, dass unter dieser Drohung ein vernünftiges Arbeiten nicht möglich sei oder fühlen sich ausgeliefert und ähnliches. Es gab auch in der Presse verschiedene Kommentare. Ich habe hier mal den Kommentar von der Taz vorliegen. Die zwangsweise Unterbringung von psychisch Kranken in einer Klinik muss heute schon von einem Richter angeordnet werden. Das heißt aber nicht, dass die Kliniken mit den Patienten anschließend machen können, was sie wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt zu Recht festgestellt, dass das Fixieren und Festbinden von Patienten eine neue richterliche Zustimmung benötigt. Die Fixierung geht noch einmal weit über den Entschluss, über den Einschluss in einem Gelände oder einem Gebäude hinaus. Denn natürlich wird diese Situation von vielen Betroffenen als demütigend und traumatisch erlebt, wenn man sich kaum noch bewegen kann, wenn man ohne rechtzeitige Hilfe der Pfleger in die Unterwäsche pinkeln muss. Der Richtervorbehalt kann nun sicherstellen, dass die Fixierung nicht missbraucht wird, um unliebsame Patienten zu bestrafen oder um Personalengpässe zu kompensieren. Bei der mündlichen Verhandlung im Januar zeigte sich, dass fehlendes Personal durchaus zu mehr Fixierungen führen kann. Wenn der Aufnahmearzt genug Zeit hat, kann er mit dem Eingelieferten erstmal eine rauchen gehen. Das helfe schon oft zur Beruhigung, erklärte ein Sachverständiger. Wenn aber noch 7 weitere Patienten warten, sei das schwierig. Die Amtsrichter müssen künftig also nicht nur die Situation des Betroffenen bewerten, sondern auch die der Klinik, wenn der Richtervorbehalt etwas bringen soll. Wichtiger als der Richtervorbehalt könnte deshalb die von Karlsruhe auch geforderte 1:1-Betreuung während der Fixierung sein. Hierfür müssen die Kliniken künftig also deutlich mehr Personal aufwenden, damit die Fixierung Teil der Therapie sein kann und nicht zur bloßen Stilllegung verkommt. So ausgestaltet verliert die Fixierung aber automatisch an Attraktivität für die Kliniken. Wenn mehr Personal benötigt wird, taugt die Fixierung nicht mehr als Notnagel bei personellen Engpässen. Das haben die Richter zwar so nicht formuliert, aber sicher so gedacht, schreibt die Taz. Bei diesem und vielen anderen Kommentaren fällt mir persönlich auf, dass hier immer wieder von Fixierungen gesprochen wird und eigentlich, also in diesem Text jetzt gar nicht, ansonsten auch kaum von Fesselungen, weil Fixierung, was ist das anderes, als dass Leute ans Bett gefesselt werden? Und ja, was ich auch immer wieder bedenklich finde, ist der Aufschrei seitens Pflegender und Behandler, die ihre Arbeit gefährdet sehen, wenn es zu starke Regelungen gibt, die ihnen das Fixieren, das Zwangsbehandeln und Ähnliches schwer machen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen wie Martin Zinkler oder die Klinik in Herne, die zeigen können, dass eine gewaltfreie Psychiatrie durchaus möglich ist und auch praktiziert werden kann. Ob Psychiatrie allerdings immer notwendig ist bzw. als zuständig gesehen werden muss, wenn es um das Durchleben und Klarkommen mit, anderen Zuständen geht, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Ja, wie Martin Zinkler sagte, gewaltfreie Psychiatrie ist eine Frage der Haltung. Das hat er in dem Beitrag vom 3. Oktober 2017 gesagt, den ihr auf vielfalter.potspot.de nachhören könnt. Dort findet ihr auch die 3 Recovery-Geschichten, die auf dem Internationalen Psychiatriekongress zu Recovery und seelischer Gesundheit in Bern vorgetragen wurden. 2 davon haben wir in der vergangenen Sendung hören können, hier live on air, beziehungsweise über den Äther, live war das ja nicht unbedingt, Und die dritte möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Die wird diese Sendung abschließen. Die Geschichte heißt Über den Zaun, beschreibt meinen Weg durch Psychose und Psychiatrie und vor allem dann auch ohne Psychiatrie. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören des Mitschnittes der Lesung in Bern. Und ich freue mich auch auf Rückmeldungen und auf Mitmachangebote und. Kritik, Anregungen, Wünsche, interviewt zu werden, wie auch immer. Meldet euch unter zwischendenwelten@web.de, zwischen den Welten in einem Wort, oder aber schreibt einen Kommentar auf vielfalter.podspot.de, wo auch in Kürze diese Sendung nochmal nachzuhören sein wird.
Mein Zustand war heftig. Ich hatte seit Tagen kaum noch geschlafen, sah mich vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt, die Welt um mich herum war anders geworden. Ich hatte ungewöhnliche Ideen und sah Zusammenhänge, die anderen verborgen blieben. Meine Angst und meine Hilflosigkeit in dieser Situation war offensichtlich, meine Ideen und Äußerungen waren mehr als befremdlich und meiner Mutter fiel nichts Besseres ein, als mich zum Nervenarzt zu schleppen und meine Einweisung zu veranlassen. Ich kam auf die geschlossene Station einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und sollte unterschreiben, dass ich freiwillig da sei und einverstanden mit der Behandlung. Erklärt wurde mir nichts. Ohne zu wissen, womit ich mich da einverstanden erkläre, wollte ich natürlich keinesfalls irgendetwas unterschreiben. Welche Folgen meine Weigerung hatte, beschrieb ich Jahre später so. Und das war's dann. 5 kräftige Männer werfen mich zu Boden, knien auf meinen Armen und Beinen und einer verpasst mir intramuskulär die Injektion ins Gesäß. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemand die Hose heruntergezogen hätte. An die höllischen Krämpfe danach erinnere ich mich allzu gut. Ich wünsche keinem, so etwas selber zu erleben. Ich erinnere mich, wie die Muskeln an meinem Körper zerrten, komplett außer Kontrolle durch das Gift. Ich wand mich auf dem Gang der Geschlossenen, bis ein Mitpatient mir zu dem Bett half, das mir zugewiesen worden war. Später bekam ich auch Akeneton, kleine rote Pillen und die höllischen Krämpfe wichen einem permanenten Krampfzustand. Ich war nun in der Lage, gefühllos und sabbernd durch die Station zu schlurfen. Der Widerstand war gebrochen. Nach einiger Zeit, nach Tagen, nach Wochen, bekam ich statt Spritzen dann Tropfen. Nun trink mal schön deinen Schnaps. Und jedes Mal dazu die kleine rote Pille. Im Radio hörte ich von den Räumungen in West-Berlin, von dem Toten bei den Protesten, von Hunderttausenden in Bonn, aufgestanden gegen die Raketen. Das alles war draußen, unermesslich weit weg. Ich war getrennt von der Welt durch Beton, durch die Spritzen, durch Türen aus Panzerglas. Der Krieg und der Frieden fanden nun ohne mich statt. Nur zur Beobachtung, hatten sie gesagt. 3 bis 4 Wochen, hatten sie gesagt. Dann, sagten sie, Ende Oktober, dann Weihnachten. Zwischenzeitlich wurde die Dosis leicht reduziert, dann Umstellung auf Taxilan und Fluoxetin. Das Taxilan wurde, glaube ich, damals gerade getestet. Fluoxetin, eine Spritze, Wirkung, 3 Wochen. Ende Januar endlich gelang mir die Flucht. Mir war eine endogene Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis diagnostiziert worden und mir wurde geraten, doch wenigstens die Medikamente weiterzunehmen. Das tat ich nicht. Ich hatte Unterschlupf gefunden bei sehr flüchtigen Bekannten, Freaks und Anarchisten, die ich im Park kennengelernt hatte und bei denen ich erst mal sein konnte. Ich hatte gelernt. Der erste Versuch war schiefgegangen, das war vielleicht 2, vielleicht 3 Wochen davor. Januar 1982, schweinekalt war es an der Autobahn, ich war nicht wirklich warm genug gekleidet. Schnell waren die Schuhe ziemlich durchnässt in dem Schnee. Ich sang für mich, übte die Tricks mit der Wärme von knapp überm Nabel bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehen strömen lassen. Ich kannte das vom autogenen Training aus der Stottertherapie. Ich sang, so laut ich konnte, und hielt mich irgendwie bei Laune. Unterwegs meinen Vater kennenzulernen, den ich nicht mehr gesehen hatte, seit ich 5 oder 6 war. Meine Mutter hatte auch ihn in die Klapse gebracht und ihm danach als schizophrenen Alkoholiker jeglichen Kontakt untersagt zu uns Kindern. Ich wusste den Namen der Stadt, kannte den Namen seiner Freundin, fand die Adresse im Telefonbuch, doch als ich dort ankam, war mein Vater gerade in Paris. Ich wurde erwartet. Die Mutter hatte schon geahnt, wohin ich gehe, die Freundin meines Vaters war schon vorgewarnt. Ich kam an, bekam heißen Tee, bekam Ratschläge, mit meiner Krankheit sei nicht zu spaßen, es sei doch das Beste für mich, mir helfen zu lassen, ich solle doch an die Zukunft denken, mir nicht alle Möglichkeiten selbst verbauen, ich solle die Behandlung doch besser akzeptieren. Das Telefon klingelt, meine Mutter. Gemeinsam überreden sie mich, das Gift noch im Blut, Gehirnwäschedrogen im Hirn, in den Nerven, der eigene Wille ziemlich reduziert, leicht beeinflussbar. Die Hoffnung war zerplatzt, beim Vater die Unterstützung zu finden, die Not tat in diesem Moment. Ich wusste nicht weiter, ließ mich bequatschen und habe mich tatsächlich tags darauf auf den Weg gemacht, zurück per Anhalter, gut 300 Kilometer durch die Kälte und Schnee. Und dieses Bild, wie ich dort stehe vor der Tür aus Panzerglas und den Klingelknopf drücke, werde ich wohl auch nicht mehr vergessen. Ja, das war der erste Versuch gewesen, der zweite war gelungen. Es war wohl vorgesehen, dass ich nach der Klinik in eine Einrichtung für junge psychisch Kranke komme und dort weiterhin psychiatrisch behandelt werde. Stattdessen zog ich nach Berlin, als die Wirkung der Neuroleptika nachgelassen hatte und ich wieder zu Gefühlen fähig war. Knapp 2 Jahre später, 1984, wurde ich wieder verrückt, erlebte die nächste Episode, geriet erneut in einen Ausnahmezustand. Diesmal dauerte es fast ein Vierteljahr, bis ich einer Behandlung zugeführt wurde und wieder in die Psychiatrie kam. Dieser zweite Psychiatrieaufenthalt dauerte knapp 6 Wochen. Auch dieses Mal ließ ich mich auf keine Dauermedikation ein und war nach dem Aufenthalt ohne Medikamente. Aber 85, kein Jahr später, war ich wieder psychotisch. In meiner dritten Episode wurde ich vor die Wahl gestellt, entweder Tabletten zu nehmen oder wieder in die Psychiatrie zu kommen. Ich wählte die Tabletten. Und ja, dazu später. 1986 brachte mich die Polizei in die Geschlossene, nachdem ich mich in der Öffentlichkeit zu auffällig verhalten hatte. Auch dieses Mal war ich schon zuvor wochenlang jenseits von Gut und Böse gewesen. Mir wurden Medikamente angeboten, die ich ablehnte, bis am dritten Tag die Drohung mit der Zwangsspritze so massiv im Raum stand, dass ich dann doch lieber die Tabletten geschluckt habe. Am fünften Tag gelang es mir, über den Zaun des Stationsgartens zu klettern, als zufällig niemand vom Personal in Sichtweite war. Seither habe ich jede psychiatrische Behandlung und auch die Einnahme von Neuroleptika vermeiden können. Ich bin froh, dass ich mich nie darauf eingelassen habe, diese Medikamente dauerhaft zu nehmen. Nach der Neuroleptika-Behandlung waren die sogenannten Psychosen zwar erstmal vorbei, doch an dem, was mich in diese Zustände geführt hatte, konnte eine solche Behandlung rein gar nichts ändern. Im Gegenteil, durch Behandlung und Medikamente kamen noch weitere Probleme dazu. Neuroleptika sind weder wohltuend noch heilsam. Wir wissen inzwischen sehr viel über die Schäden, die sie verursachen können. Dennoch nehmen viele Menschen diese Substanzen über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Die pharmazeutische Industrie und mit ihr die Mehrzahl der Psychiater empfehlen eine Dauerbehandlung zur Vermeidung von Rückfällen. Uns wird eingeredet, dass diese Nervengifte ein Ungleichgewicht im Hirnstoffwechsel ausgleichen sollen, dass wir lernen müssen, mit unserer angeblichen Krankheit zu leben und dass nur die regelmäßige Einnahme der Medikamente uns die Möglichkeit biete, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Viele von uns nehmen die Dauermedikation in Kauf, um die Schrecken des Wahnsinns und den Horror von Einweisung, Fixierung und Zwangsbehandlung nicht erneut erleben zu müssen. Wenn Neuroleptika eine längere Zeit nimmt, schafft es kaum, sie abzusetzen, ohne erneut durchzudrehen. Manchmal frage ich mich, ob ich mir den zweiten, dritten, vierten und fünften schizophrenen Schub hätte ersparen können, wenn ich beim ersten Mal schon die Möglichkeit gehabt hätte, diesen Zustand unbehandelt zu durchleben und vielleicht gar mit menschlicher Unterstützung einen Weg herauszufinden aus dieser Wirrnis, die auch ich oft als eine Art Hölle erlebt habe. Was aus mir hätte werden können, wenn ich es vor 30 Jahren nicht geschafft hätte, über den Zaun zu klettern und dem psychiatrischen Hilfesystem den Rücken zu kehren, das sehe ich unter anderem in dem Pflegeheim, in dem ich inzwischen arbeite. Was ich dort auch sehe, ist, dass Psychopharmaka zur Verhaltenskontrolle eingesetzt werden, doch dazu an anderer Stelle vielleicht mehr. Nach meiner Flucht über den Zaun bin ich noch zweimal so richtig durchgedreht und habe diese Zustände beide Male unbehandelt durchlebt. Habe beide Male einen Weg zurückgefunden in unsere Konsensrealität und ich habe einiges dadurch gelernt. Meine Psychosen kamen nicht ohne Grund. Derartige Krisen können das gesamte bisherige Weltbild zerlegen. Sie geben mir dadurch aber auch die Chance, mich und die Welt neu zu erfinden, mein Leben neu zu gestalten. Das Überhandnehmen von Bedeutungen, mein Erleben von Zusammenhängen und Gleichzeitigkeiten, meine wild wechselnden Gewissheiten, meine Erfahrungs- und Gedankenwelten in diesen Zuständen, werde ich an dieser Stelle nicht im Einzelnen beschreiben. Ich bin in solche Zustände geraten, als ich mein Leben in einer Art und Weise geführt habe, die nicht gut war für mich, beziehungsweise die meinen Bedürfnissen nicht entsprach. Als ich mich in Situationen befand, die mich überforderten. Nachdem ich 1986 über den Zaun geklettert war, kam ich in Kontakt mit der Irrenoffensive, einer Selbsthilfegruppe von Psychiatrieüberlebenden, und begann mich dort zu engagieren. Hier hörte ich auch erstmals das geflügelte Wort, das ist eine Psychose, das geht auch vorbei. Nicht zuletzt durch die Unterstützung der Irrenoffensive hatte ich 1988 die Möglichkeit, einen eigenen Weg aus meinem Wahnsinn zu finden. Dort konnte ich sein, wie ich bin, ohne Hilfe befürchten zu müssen oder erwarten zu können. Ebenso wenig, wie ich in aller Kürze die komplexen Welten des Wahnsinns nachzeichnen möchte, kann ich in wenigen Worten umfassend darlegen, wie das denn war und was das denn war, das mich wieder zurück hat finden lassen in unsere gemeinsame Welt. Ich kann sagen, dass es sehr persönliche Prozesse sind, die sich da abspielen. Bei meinem Weg aus dem Wahnsinn ging es darum, Sinn zu finden, wieder in die Welt zu wirken, wirklich zu werden. Geholfen hat mir letztendlich auch, dass alle, die noch dachten, mir helfen zu müssen, irgendwann die Schnauze voll hatten von mir. Ich hatte mich also klar gegen die psychiatrische Option entschieden. Im privaten Umfeld war niemand mehr da, von dem ich Hilfe hätte erwarten können. Und es gab Orte, wo ich sein konnte, wie ich war, wo mir nicht suggeriert wurde, krank zu sein und wo die Menschen mir gegenüber authentisch blieben. Und ich habe einen Weg aus meinem Wahnsinn gefunden. Ohne Behandlung, ohne Therapie, ohne Medikamente. Es vergingen einige Jahre, in denen ich zwar einige schräge Momente hatte, aber nie wirklich abgedreht bin. Ich dachte schon, ich hätte es geschafft und diese sogenannte Schizophrenie überwunden. Meine Verrücktheitszustände waren zuvor in Abständen zwischen mehreren Monaten und ungefähr 2 Jahren aufgetreten. Ich befand mich nun schon im 5. Jahr nach der letzten Psychose, als mich eine Verkettung innerer und äußerer Umstände dazu brachte, dann doch wieder in den Wahnsinn abzutauchen. Unglückliche Liebe, Mobbing, Drogen, Alkohol und prekäre Lebensführung hatten dazu beigetragen, dass ich nicht sehr stabil war. Im Januar 1993 stellte ich mich auf einer Party gemeinsam mit einem Freund dazwischen, als der Bruder und der Freund einer jungen, sehr verrückt wirkenden Frau diese gewaltsam und gegen ihren Willen aus dem Raum zerren wollten. 11 Jahre nach meiner ersten erfolgreichen Flucht aus der Psychiatrie wollte ich nicht zulassen, dass sozusagen vor meinen Augen jemand wieder in die Klapse verschleppt wird. Also bot ich ihr Asyl an und begleitete sie die nächsten Tage durch die Stadt. Es war zunehmend leichter für mich. Ihre symbolischen Äußerungen zu begreifen, wohingegen die Gepflogenheiten der anderen um uns herum immer befremdlicher erschienen. Ehe ich mich versah, befand ich mich auf einer Reise durch magische Welten voller Wunder und Schrecken, sah mich in Aktivitäten geheimer Dienste und Gruppen verwickelt und erlebte Dinge, von denen ich sonst noch nicht mal geträumt hätte. Das waren vielleicht die intensivsten Momente, die intensivsten Monate meines Lebens. Ich hatte großes Glück, dass ich in dieser Zeit nicht den falschen Menschen über den Weg gelaufen bin. Mein Verhalten war oftmals alles andere als normal. Bei einer Polizeikontrolle hätte ich zum Beispiel kaum in Worte fassen können, dass die Axt in meinem Gürtel, dass ich die niemals als Waffe verwenden würde, sondern sie lediglich als magischen Schutz- und Kraftgegenstand bei mir hatte. Und wenn ich das doch gesagt hätte, wie überzeugend wäre das gewesen. Also, also ich hatte sehr großes Glück, mich in einem doch sehr toleranten Umfeld zu bewegen. In Berlin wird oder wurde in dieser Zeit doch sehr viel hingenommen, was andernorts vielleicht schon zu Interventionen geführt hätte. Es gab Menschen, deren Tür offen war für mich, die Klartext mit mir geredet haben, wenn ich mal wieder Mist gebaut hatte. Deren Tür dennoch offen blieb für mich, die es ausgehalten haben, mich so zu sehen, wie ich war, die mich ausgehalten haben, wenn ich wieder mal da war. Also Menschen, die mir nicht helfen wollten, Menschen, die authentisch waren und die gesagt haben, hey, so eine Scheiße geht aber bei uns nicht. Aber ich konnte trotzdem jedes Mal wiederkommen. Den Beginn dieser Episode kann ich auf Januar 93 datieren. Ich war nicht nur durchgedreht, sondern hochgradig überdreht. Und irgendwann gegen Ende des Sommers war dann sozusagen die Luft raus. Und ich zog mich zurück und ich hatte Glück. Es gab eine Nachbarin, die regelmäßig anklopfte bei mir. Die akzeptierte, wenn ich so tat, als sei ich nicht da. Die mir dann etwas zu essen vor die Tür stellte. Das habe ich mir dann geholt, wenn ich mich unbeobachtet gefühlt habe. Irgendwann brachte sie mich dazu, sie zum Sozialamt zu begleiten und dort einen Antrag zu stellen. Sie machte mir klar, dass sie genug eigene Probleme habe und sich nicht endlos um mich kümmern könne. Mit Gefühl und Härte gab es mir einen entscheidenden Kick in Richtung Normalität. Und Ende des Jahres hatte ich dann den heftigsten Wahnsinn in meinem Leben hinter mir. Es war völlig klar, dass ich was ändern musste in meinem Leben und das tat ich dann auch. Seither war ich nie wieder so verrückt, dass mir irgendwer eine Psychose hätte diagnostizieren können. Der Wahnsinn hat mich nicht nur dazu gebracht, einiges zu ändern in meinem Leben, der zeigte mir auch, dass ich wohl immer auch psychosefähig bleibe. Also das war 93, das ist jetzt bald 25 Jahre her. Und genau, wie auf meiner Flöte auch, ich improvisiere jetzt etwas. Da spiele ich immer wieder ähnliche Themen, die sich aber dann auch wieder abwechseln und ich werde nicht alles heute sagen können, was ich zu sagen hätte. Also 1993 im November wurde ich 29 Jahre alt. Ich weiß nicht mehr, ob oder wie ich den Geburtstag damals gefeiert habe. Im Januar 1994 bin ich zu einer Krisenbegleitung angefragt worden, also jemanden begleiten von Berlin ins Markgräfer Land bei einer Autofahrt, der in einem hochmanischen Zustand war. Und als verrückter, ehemaliger Verrückter oder sowas war ich ja der Experte, den man dann fragt. Und ich dachte, ich bleibe 3 bis 5 Tage dann im Markgräfer Land. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer noch meinen Lebensmittelpunkt inzwischen in Freiburg habe. Das war 94. Und ja, ich habe dann ich hatte 10 Jahre nicht wirklich versicherungspflichtig gearbeitet. Ich habe mir dann ein Jahr lang als Tellerwäscher meine Brötchen verdient, bin wieder losgefahren, habe meine Frau dann kennengelernt, habe sie geheiratet, habe eine Tochter, die jetzt im Sommer 19 wird, gerade im Abitur steckt, und einen Sohn, der 16 geworden ist im Februar und gerade in der mittleren Reife steckt, also in den Prüfungen, oder die gerade jetzt hinter sich hat. Genau. Meine Frau hat sich 2012 von mir getrennt. Das wäre also ein guter Anlass gewesen, wieder verrückt zu werden. Das habe ich vermeiden können. Und da hat mir dann aber auch wieder eine Arbeit geholfen. Da habe ich einen autistischen Jungen begleitet. Und der hatte ein sehr herausforderndes Verhalten. Und ich musste einfach, wenn ich mit ihm war, einfach komplett da sein. Sobald ich irgendwo ein bisschen anders war, mental, dann hat er das ausgenutzt. Dann ist irgendwas geschehen, der hat mich wieder zurückgeholt. Und das war eine sehr gute Übung. Und ja, ich spreche noch mal kurz über das Instrument. Da hat ja Pat Deegan von der Personal Medicine gesprochen. Also eine persönliche Medizin für mich ist das Atmen, das Ausatmen. Und da ist dann so ein Instrument hilfreich als Unterstützung, mich aufs Atmen zu konzentrieren. Das heißt, wenn ich einen klaren Ton spiele, brauche ich eine gewisse Sicherheit. Beziehungsweise wenn ich unsicher bin, wird der Ton auch nicht so klar. Das heißt also, wenn ich an einem klaren Ton arbeite, kriege ich auch wieder Sicherheit. Also das ist wieder mit dem Lächeln. Man kann das Lächeln auch von außen nach innen wirken lassen, bis es wieder von innen nach außen kommt. Ja, also das im Moment sein an bestimmten Orten, das hilft mir, dass mich, ja, wenn es anfängt kritisch zu werden, dass ich wirklich dann erstmal jetzt da bin, erstmal diesen Tag versuche hinzubekommen und dann nach vorne schauen. Klar kann ich sagen, meine Mutter war schuld, meine Kindheit war schuld oder das alles, was ich erlebt habe und so weiter. Und da kann ich mich endlos bewegen. Da kann ich nächtelang und 5 Nächte am Stück drüber reden, was alles scheiße war und so weiter. Das kommt in solchen Situationen dann vielleicht auch hoch am Anfang solcher Situationen, dass ich dann ein Mitteilungsbedürfnis hatte, um zu erklären, warum alles gerade nicht richtig ist. Aber ja, wenn ich nach vorne schaue, dann finde ich einen Weg raus. Also die Sachen, die damals waren, kann ich nicht mehr ändern. Ich kann aber die Bedeutung der Dinge, die mir passieren, das ist meine Verantwortung. Also ich kann Verantwortung übernehmen und ich kann sagen, dass diese ganzen Geschichten, die plötzlich alle auf mich gemünzt sind, dass das bedrohlich und mich verfolgend ist. Es kann aber auch als friedvolles, hilfreiches Zeichen gesehen werden. Das sind die Bedeutungen, die ich ihnen gebe. Und dadurch, dass ich glücklicherweise mich in keinen Wahnzustand festgefressen habe, habe ich dann auch lernen können, Bedeutungen zu verändern. Und ja. Also es geht nach vorne zu schauen, sich Ziele zu setzen, erreichbare Ziele, die erreichen und wie das auch in der anderen Geschichte so schön war, eben erstmal vielleicht nur 10 Minuten, irgendwann wird es vielleicht auch ein Marathon. Ich bin jetzt kein Läufer, aber ja. Verantwortung übernehmen für die eigenen Gedanken, für das eigene Tun und das eigene Lassen. Und ja. Ja, und ich gebe weiter.
Ja, soweit Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion vom 26.07.2018. Am Mikrofon war Mirko Olofsteck-Brahms. Ich wünsche euch noch viel Spaß und freue mich auf eure Rückmeldungen und Kritik.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.